Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Also ich muss zugeben, dass es mein erstes Mal auf Kreta und überhaupt in Griechenland ist. Und ich dachte eigentlich, dass es ja ein klassisches Urlaubsziel ist, das von vielen hochgepriesen wird. Ich hatte persönlich aber nicht allzu hohe Ansprüche, als ich nach hier gekommen bin. Und ich muss sagen, dass ich ziemlich überrascht bin.
Ja, so ist es wahrscheinlich vielen ergangen und übrigens auch mir, als ich das erste Mal auf Kreta landete, dass die Welt hier völlig anders ist, als man das von südländischen Inseln so glaubt. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und heute wollen wir in eine neue Runde hineingehen, nämlich über das Thema Kreta und Tiny Houses sprechen. Und es ist ja das Schöne, wenn man einen Podcast organisiert und regelmäßig sein Mikrofon mitnimmt, dann findet man interessante Ansprechpartner und Leute, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Und nun war ich ja gerade zum 5. Mal in diesem Jahre 2024 auf Kreta, nämlich Ende August, und hatte die Möglichkeit, hier mit Interessenten, mit Anlegern, mit Leuten, die ein Tiny House auf Kreta aufstellen wollen, diese Landschaft hier kennenzulernen, diese Kultur kennenzulernen. Und natürlich habe ich auch dann mit unserem alten Freund Jörg Krüger, dem Herausgeber von Radio Kreta, einem alten Schleswig-Holsteiner aus der Nähe von Flensburg, wieder im Café Union zusammengesessen, und er erzählte mir einfach, dass aktuell drei Journalistinnen, angehende Journalistinnen, bei ihm ein Praktikum über 6 Wochen absolvieren. Für mich natürlich Grund genug, mit den drei Damen Kontakt aufzunehmen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und natürlich hatte Jörg Krüger den drei Journalistinnen schon gesagt, pass mal auf, sprich mal mit dem Peter Pedersen, dann habt ihr das nächste Interview im Kasten. Gesagt, getan, wir verabredeten uns und wir haben dann ein Interview gemeinsam geführt. Aber wer mich kennt, der wird wissen, dass ich die Dame dann nicht so einfach davonkommen lasse, sondern ich habe den Spieß umgedreht und habe gesagt, so, und jetzt möchte ich ein Interview mit euch führen. Gesagt, getan, und dann habe ich natürlich die Damen interviewt. Und los geht's. Ja, heute haben wir eine kleine Besonderheit. Ich habe hier drei sehr sympathische junge Damen in Paleochora im Südwesten von Kreta am Tisch sitzen. Und ich möchte mit euch ein kleines Interview führen, wie ihr ja schon vor ein paar Tagen mit mir eins geführt habt, was danach dann veröffentlicht wird. Darf ich euch bitten, euch mal vorzustellen, wer seid ihr, was macht ihr hier eigentlich?
Ja, ich bin die Marie, ich bin 19 Jahre alt. Ich komme eigentlich gebürtig aus der Nähe von Aachen und bin vor einem Jahr nach Dortmund gezogen fürs Studium. Und ich studiere wirtschaftspolitischen Journalismus an der RTU.
Ah, da kommt's raus. Journalist, gut. Ja.
Genau, ich bin Anna, ich bin 22 Jahre alt und komme aus der Nähe von Bielefeld und bin, genau wie Marie, vor einem Jahr auch nach Dortmund gezogen. Ich studiere aber nicht wirtschaftspolitischen Journalismus, sondern quasi nur Journalistik mit Nebenfach Politikwissenschaft.
Ah, hochspannend, gerade in der heutigen Zeit, ja.
Ja. Ja, ich bin Marie, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Fulda und bin auch wie die anderen beiden im letzten Jahr hergezogen nach Dortmund und studiere dort auch an der TU Dortmund Journalistik mit Nebenfach Politikwissenschaften.
Politikwissenschaften, super. Ja, und ihr seid heute, also seid ihr ein paar Wochen jetzt schon in Paleochora.
Dreieinhalb
Wochen. Was hat euch motiviert, hierher zu kommen? Einfach nur, weil es schönes Wetter ist? Nein.
Nein, also wir müssen von der Uni aus ein Pflichtpraktikum machen, ein 6-wöchiges, das eigentlich im 2. Semester, also da sind wir alle, das da eigentlich belegt werden soll. Man kann das auch zum späteren Zeitpunkt nachholen. Wir haben uns aber entschieden, das jetzt auch im 2. Semester zu machen und hatten nicht ganz so Lust, für 6 Wochen in Dortmund zu hängen. Und haben dann mal geschaut, was man ansonsten noch so machen könnte und haben dann mal nach Auslandpraktika geschaut und ja, Radio Kreta ist uns aufgefallen, wir haben uns beworben und Jörg und Susanne waren so freundlich, uns die Möglichkeit zu geben.
Ja, die machen ja alle verrückten Dinge mit, also das kenne ich ja auch nun, also ich kenne die auch nun schon seit einiger Zeit. Und was macht ihr hier so, was habt ihr denn hier so an Praktikum umgesetzt?
Ja, also grundsätzlich lässt Jörg uns da eigentlich ziemlich viele Freiheiten, also wir können schauen, was für Themen uns interessieren oder vielleicht auch was für Ausflüge uns interessieren und da dann eben ganz persönlich drüber schreiben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel ja, schon mit den Gastronomen haben wir ein bisschen gesprochen über den Glauben, der hier auch eine große Rolle spielt in Griechenland generell. Waren zum Beispiel auch für einen Tag in Chania mit Achelon für das Meeresschildkrötenprojekt. Also da sind uns eigentlich relativ viele Möglichkeiten offen.
Da könnten wir ein paar Monate Praktikum machen, oder?
Ja, lässt sich aushalten.
Super. Ja, was ist euch denn hier besonders aufgefallen, so ganz persönlich, jetzt mal außerhalb eures Jobs? Wie findet ihr die Gegend hier? Weil ich frage natürlich, weil ich hier bin, weil ich mit meinen Kunden mit Tiny Houses unterwegs bin. Jetzt sind die natürlich neugierig. Wie seht ihr das hier in der Gegend?
Also ich muss zugeben, dass es mein erstes Mal auf Kreta und überhaupt in Griechenland ist. Und ich dachte eigentlich, dass es ja ein klassisches Urlaubsziel ist, das von vielen hochgepriesen wird. Ich hatte persönlich aber nicht allzu hohe Ansprüche, als ich nach hier gekommen bin. Und ich muss sagen, dass ich ziemlich überrascht bin von der Landschaft. Es ist grüner, als ich erwartet hätte. Ich dachte, es wäre trockener, wenn man das eben so von Griechenland und den südlichen Ländern kennt. Und was mich eigentlich am meisten begeistert, sind die Menschen hier. Also die Gastfreundschaft, wie offenherzig alle sind. Und ja, jetzt auch auf unserem Beruf gesehen, ist es hier wirklich kein Problem, auf Menschen zuzugehen. Jeder ist gewillt, mit einem zu sprechen, einem Auskunft zu geben. Und ich glaube, das merkt man jetzt nicht nur, wenn man hier arbeitet, sondern auch, wenn man hier Urlaub macht oder ein paar Wochen verbringt.
Kann ich übrigens nur bestätigen. Also das Essen, das Grüne fällt auf. Ich bin ja auch auf der anderen Seite schon gewesen, in Sitia. Und da ist es richtig trocken, so wie es auf vielen Mittelmeerinseln ist. Und nur hier ist alles grün, das blüht im Sommer. Ist doch irre, nicht wahr? Aber auch der Süden ist ja auch wieder was anderes. Weil wir hier die Ecke in Paliochora ist ja nicht der hochtouristische Bereich. Habt ihr da zum Beispiel gegenüber Chania auch schon Unterschiede erlebt?
Auf jeden Fall. Also wir waren ja auch, wie Anna schon erzählt hat, für 2 Nächte in Chania. Ja. Und da waren wir dann auch froh, wenn wir, als wir wieder nach hier unten kommen konnten, mussten uns erstmal erholen von dem kleinen Trip, weil es sind sehr viel mehr Menschen auf jeden Fall, sehr viele Menschen auf einem doch relativ engen Raum, also es ist ja keine riesige Stadt und es war doch ein bisschen drückender, würde ich sagen. Also natürlich ist es trotzdem eine wunderschöne Stadt, eine wunderschöne Gegend, aber hier war es trotzdem ruhiger und ich finde vor allem jetzt Ende August merkt man schon, dass der Tourismus wieder abflaut und es ruhiger wird und ja, die Touristen ein bisschen nachlassen.
Also ich habe festgestellt, das ist mir jetzt im Frühjahr aufgefallen, also ich war im Februar schon mal hier und nun bin ich ein paar Mal schon hier gewesen in der Ecke, dass mich auf einmal Leute anfangen zu grüßen, die ich gar nicht kenne, die einfach nur freundlich sind. Das ist so überraschend, dass man durch die Stadt geht und durch das Dorf hier geht und feststellt, die Leute sind einfach, haben eine positive Grundstimmung. Ist euch das auch so aufgefallen?
Auf jeden Fall, auch trotz ja, der ganzen Stunden, die die am Tag arbeiten, vor allem jetzt in der Hochsaison des Tourismus, sind irgendwie trotzdem alle noch freundlich, nehmen sich die Zeit, einen zu fragen, wie es einem geht, was man so macht. Also das fällt auf jeden Fall auf.
Wir waren ja zu einer Weinverkostung. Wie war denn das aus eurer Sicht, so eine typische Weinverkostung oder nicht typische Weinverkostung hier auf Kreta mal zu machen? Außer, dass wir da ein bisschen gesoffen haben. Nein, haben wir gar nicht.
Ja, also...
Gibt es da einen Artikel auch drüber von eurer Seite? Ein Bericht?
Ja, also Maria hat einen Artikel geschrieben, der kommt auch noch online. Also es war einfach generell ja eine coole Erfahrung. Also ja. Man trinkt ja gerne mal das ein oder andere Gläschen Wein in Gesellschaft, aber ich persönlich habe jetzt auch noch nie ein Weintasting gemacht. Mhm. Und dann war das halt, ja, war irgendwie cool, auch mal so ein bisschen was über den Wein zu erfahren. Also da wurde uns ja auch immer was zu den Weinen gesagt und die sind ja auch alle hier aus der Region gewesen. Das war schon echt ein schöner Abend. Ja.
Ich glaube, dass auch an dieser Stelle sehr aufgefallen ist, wie freundlich die Gastronomen hier einfach sind. Ja, weil er ja das sehr nett gestaltet hat. Das Ambiente war total schön und ich glaube, es war fürs erste Weintasting wahrscheinlich eine super schöne Erfahrung. Also wir haben uns da sehr wohl gefühlt und sind sehr froh, dass wir das gemacht haben und ich glaube, es war für uns auch eine coole Möglichkeit, einen Artikel drüber zu schreiben.
Wo wird denn veröffentlicht?
Also zum einen werden wir auf der Radio Kreta Internetseite den Artikel veröffentlichen und auf dem gleichnamigen Instagram-Account auch noch ein kurzes Video darüber. Da haben wir den Abend ein bisschen mitgefilmt und begleitet und das kommt auch noch online.
Super stark. Radio-Kreta.de ist das dann, ja?
Genau.
Spitze. Jetzt noch eine persönliche Frage. Was habt ihr denn beruflich vor? Wo wird man eure Namen denn mal wieder hören in ein paar Semestern, wenn ihr die hinter euch habt? Habt ihr schon gewisse Vorstellungen?
Ja, also man träumt ja immer ein bisschen, wo es irgendwann hingeht.
Dann träum mal.
Ja, also bei mir wird es auf jeden Fall ein wirtschaftliches Blatt, sei es jetzt in der Wirtschaftsabteilung vom Spiegel oder beim Handelsblatt, das kann ich noch nicht sagen, aber ja, grundsätzlich sind wir da, glaube ich, alle drei noch ziemlich offen, ob es Print wird, ob es online wird, Radio oder doch Fernsehen. Also das müssen wir, glaube ich, alle noch für uns herausfinden, noch ein paar Erfahrungen sammeln. Das ist zum Beispiel an unserer Uni auch sehr gut möglich, Gott sei Dank. Und dann, ja, mal schauen,
mal sehen,
wo es so hingeht.
Super, ich danke ganz herzlich. Ich glaube, das ist ein schöner, runder Beitrag geworden. Und ich drücke euch alle Daumen. Viel Erfolg in eurem zukünftigen Job, auf das ihr euer Studium gut also schafft. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
So, das war das Interview mit den drei angehenden Journalistinnen, die, wie gesagt, an der TU Dortmund Journalismus studieren. Das Interview habe ich in Paleochora im Südwesten von Kreta aufgenommen und wir saßen dabei in einer kleinen Strandbar direkt am Wasser, am Strand und deswegen auch die Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört. Jetzt hatte ich euch ja gesagt, dass die Damen eigentlich mich interviewen wollten und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, denn das haben die natürlich im Vorwege schon aufgenommen und das kriegt ihr jetzt auch zu hören. Viel Spaß, hört zu!
Die erste Frage ganz platt, wieso überhaupt Tiny Häuser? Also was ist der Vorteil daran? Wieso sind die so beliebt? Warum beschäftigst du dich damit?
Also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden. Erstens, Tiny House ist ein Modebegriff. Man muss das immer sehen, Tiny Houses gibt es eigentlich baurechtlich gar nicht. Es gibt Wochenendhäuser, Ferienhäuser und Wohngebäude. Und je nachdem, was ich haben will, brauche ich natürlich eine Baugenehmigung mit entsprechendem Grundstück und so weiter. Und dann kommt es natürlich darauf an, guck mal, die hupen und dann... so, und jetzt muss man sehen, will ich es privat oder gewerblich nutzen. In der Öffentlichkeit wird meistens über das Private geredet und dann sehr, sehr falsch, weil viele glauben, ja, ich kann jetzt billig ein kleines Häuschen kaufen und dann kann ich es irgendwo, weil es ja Räder hat, überall parken und wohnen. Das ist so voll naiv, weil da könnte ich genau sagen, ich habe ein Flugzeug und das hat Flügel und ich kann überlanden und wohnen. Das ist genauso unsinnig. Das hieße, juristisch betrachtet wäre das so, als wenn ich das Baurecht mit dem Straßenverkehrsrecht aushebeln will. Das ist ja Quatsch. Im Gegenteil, wenn es auch noch auf der Straße fahren soll, muss ich beides beachten. Baurecht und Straßenverkehrsrecht. Deswegen ist also ein Tiny House grundsätzlich eine teure Angelegenheit, weil es sehr kompliziert und komplex ist. Keine billige Lösung. Den nächsten Fehler, den aber auch viele privat machen, ist, die planen, wenn sie ein Tiny House sehen, das Eigenheim vom Dach her. Ich muss ja erstmal ein Grundstück haben, um zu sehen, was darf ich da bauen. Da brauche ich eine Baugenehmigung und da muss gesehen werden, wie das Haus aussehen darf. Die Fehlentwicklung bei Tiny House ist, dass die Leute sehen, oh, süßes Haus, ich gucke mal Häuser an. Hast du schon ein Grundstück? Nee, suchen wir noch. Aber das wird leider Gottes in den Medien so verbreitet. Das ist die private Seite. Tatsächlich, wenn wir die Zielgruppe ansehen, wer privat, und ich komme gleich zum Gewerblichen, das machen wir hier auf Kreta auch, wenn wir über private Kunden sprechen wollen, dann ist es nicht die junge Familie, ich übertreibe jetzt nur unwesentlich, 23 Jahre, 7 Kinder, möchte auf 13 Quadratmeter heimisch werden. Das ist alles Quatsch. Die haben kein Geld, die haben kein Grundstück, also kein Eigenkapital. Nee, und spätestens, wenn die pubertieren, ist die Frage, wer wen aus dem Haus rausschmeißt. Ja, das ist ein Zimmerhaus. So, also die echte Zielgruppe sind Best-Agers ab 55, 60, die feststellen, wenn ihr Eigenheim einfach zu groß geworden ist, weil die Kinder aus dem Haus sind, dass sie sagen, was soll ich mit der großen Hütte und dem großen Grundstück? Und die verkleinern sich und sagen, ich verkaufe das große Grundstück, kaufe ein kleines Grundstück, kleines Haus, noch ein Wohnmobil, überwinter dann auf Kreta, ja, und kommt dann im Sommer wieder nach Deutschland zurück. Das ist die private Richtung. Jetzt kommt die gewerbliche, die wir hier auch auf Kreta anpacken, in einer Sonderversion, dass es steuerlich genutzt wird, gewerblich genutzt wird. Und unsere Zielgruppe hier sind insbesondere Leute, die sehr erfolgreich sind, die als Angestellte, als Unternehmer sehr hoch im Spitzensteuersatz sind und sagen, also, jetzt sage ich mal, nicht zitierfähig, gehört ja keiner zu, dass also dieser Regierung momentan keinen Cent, soweit es geht, ich möchte Steuervorteile nutzen, möchte es gewerblich kaufen. Und das ist erheblich interessant und das macht momentan einen riesigen Teil aller Tiny Houses, die verkauft werden, aus. So, das erstmal zum Anfang für deine kurze Frage.
Gerade hast du ja schon angerissen, dass es eher eine kostspielige Angelegenheit ist. Welcher Preisklasse befindet man sich denn dann ungefähr?
Also letztendlich, jetzt muss man sagen, kostspielig günstig. Natürlich ist ein kleines Haus günstiger gegenüber einem großen Haus. Es kostet nicht 300.000, 400.000, sondern vielleicht nur 100.000 oder 150.000. Es ist aber relativ zu der Fläche, die ich habe, relativ teuer. Und Das heißt, straßenzugelassene Tiny House, das ist so die Hightech-Lösung, sind so in der Regel also richtige, seriöse, baugenehmigungsfähige ab 80.000, 90.000 Euro zu kriegen. Wohnhäuser, die dann eingeschossig sind, die insbesondere so Best-Agers dann nutzen, die sind dann meistens so 40, 50, 60 Quadratmeter groß, die fangen so bei 110.000, 120.000 an. Dann kommt das Grundstück aber hinzu und Haus auf Grundstück, Fundamente, Baugenehmigung, Erschließung, Strom, Wasser, Abwasser und da muss man in der Regel immer noch mal so 30.000 Pi mal Daumen zusätzlich zählen. Das wird meistens auch vergessen. Das gehört insbesondere dazu.
Und gerade haben wir schon über das Alter gesprochen, für wen das am attraktivsten ist. Aber würde es hier auf Kreta eher von Einheimischen oder eher von Einwanderern bzw. Touristen?
Weder noch. Also Einheimische, ganz deutlich, die Häuser sind für kretische Verhältnisse als Privathaus zu klein und zu teuer. Das muss man so sehen. Auch für deutsche Auswanderer, die dann eher sagen, okay, ich suche mir jetzt irgendwo eine kleine Steinhütte, die dann günstig ist. Was wir hier auf Kreta machen, ist eine rein gewerbliche Geschichte, das steueroptimierte System für Deutschland. Und die werden dann hier an Urlauber, an Touristen und so weiter vermarktet und vermietet. Das ist das Grundprinzip hier auf Kreta.
Und wieso dann platt gefragt überhaupt Kreta? Also warum ausgerechnet hier dieser Standpunkt?
Ja, da müsst ihr den Herausgeber von Radio Kreta fragen.
Du bist gekommen.
Ja, ich bin gekommen, aber du hast gesagt, ich soll bleiben.
Ich würde jetzt ja sagen, Kongo oder Rodos oder Kenia. Oder
nein, also das Interessante ist, wir haben uns hier natürlich, weil wir hier auch Verbindungen und Netzwerke haben, wir haben hier Freunde, die, also gebürtige Deutsche, die also in Raglion leben und das sind ja die ganzen Voraussetzungen, die sein müssen. Es hilft ja nicht, dass ich nur ein Grundstück habe. Ich muss ja auch sehen, wer richtet das Grundstück her, wer pflegt das Ganze, wer betreut die Gäste und so weiter. Und dann mussten wir natürlich sehen, wie die Rechtslage ist. Das ist ja ganz entscheidend, ob wir das überhaupt dürfen hier. Also haben wir uns von Anwaltskanzleien, die glücklicherweise dann auch Deutsch sprechen, in Heraklion, in Rüthymno Gutachten erstellen lassen, ob das hier überhaupt geht. Und so haben wir dann eben gesagt, alles passt hier zusammen. Und deswegen sind wir auf Kreta aktiv, nicht auf Rhodos, nicht auf Kefalonia. Kefalonia heißt das ja, Ithaka oder ähnliches, sondern ganz bewusst hier.
Und wo werden die Häuser produziert?
Made in Germany zwischen Hamburg und Kiel in Bad Segeberg. Wobei eigentlich ist eine Vorproduktion in Schwerin, da haben wir die Stahlrahmenkonstruktion. Und dann werden sie einmal verlegt nach Bad Segeberg zur Endmontage. Also wir spielen ein bisschen kleine Airbus-Geschichte, einmal verlegen in der Produktion.
Und wie kommen Sie dann auf die Insel mit dem Boot oder?
Per Transport, also per Spedition. Das sind insgesamt 3200 Kilometer. Besonderheit ist dabei, dass unser Spediteur dann sagt, also wir fahren nicht über den Balkan, weil er müsste einmal aus der EU raus. Also fahren die also tatsächlich über Rumänien, Bulgarien, Griechenland, einmal nach Athen, nach Piräus, dann natürlich mit der Fähre nach Kania oder Heraklion, das einmal per Boot. Aber das läuft auf dem Landwege.
Und magst du noch einmal erklären, wie die Tiny Häuser versorgt werden? Also Strom, Wasser, wie ist da vielleicht auch das Klima, wenn es mal heiß wird oder wenn auch mal Winter einbricht?
Also alles das, was ein normales, großes Haus erfordert, braucht ein kleines Haus auch. Das heißt, wir brauchen natürlich einen Stromanschluss, wir brauchen einen Trinkwasseranschluss und wir brauchen einen Abwasseranschluss. Das sind die Voraussetzungen. Es braucht natürlich dann also zumindest kleine Fundamente. Und gerade natürlich für die klimatischen Verhältnisse hier auf Kreta ist ja nicht nur die Heizung so wichtig, sondern insbesondere die Kühlung. Das heißt, wir haben eine sehr leistungsstarke Klimaanlage. Wobei für ein Raumvolumen, guck mal, die Häuser sind knapp 8 Meter innen lang, 2,50 breit und 4 Meter hoch. Das ist ein relativ kleines Volumen. Trotzdem bei dieser großen Sonneneinstrahlung braucht man eine sehr leistungsstarke Klimaanlage und die bauen wir. Aber wir haben noch eine tolle Klimatisierung, weil dort zum Beispiel in Azugires sind wahnsinnig viele uralte Olivenbäume. Und die werden natürlich zurückgesteckt und die werden dazwischen gesetzt. Und wer das mal erlebt hat, dass man unter dem Olivenbaum ja sehr viel Schatten, nicht nur Schatten hat, sondern auch sehr viel Kühle auch mehr hat, das nutzen wir zusätzlich aus.
Okay. Und jetzt vielleicht noch einmal kurz so Vor- und Nachteile erklären. Also warum entscheiden sich manche konkret für ein Tiny House? Also was ist der Reiz dahinter und warum sagen manche, kommt für mich überhaupt nicht in Frage?
Also privat gibt es viele Leute, die sagen, was soll ich mit so einer kleinen Hütte, ich kann mir Besseres leisten. Man muss es einfach ausprobieren, das ist Geschmackssache. Also diejenigen, die sich als Best Agents so etwas leisten, sagen dann häufig, und das ist wirklich kein Witz, jeder zweite meiner Privatkunden hat ein Wohnmobil. Und dann sieht man die in Griechenland, in Italien, in Spanien oder Portugal im Winter und im Sommer dann eben Deutschland. Sagen sie, warum soll ich so viel in Deutschland noch haben? Das ist ein Argument. Andere sagen natürlich, also ich brauche mehr Platz. Viele sagen das deswegen, weil sie noch nie ein Tiny House von innen gesehen haben. Weil so kleine Häuser sind gefühlsmäßig, wenn man davor steht und wenn man reingeht, gefühlt sehr viel größer. Weil wir sparen sehr viel an unnützen Raum. Flure. Wozu brauche ich einen Flur? Ist eigentlich nicht erforderlich. Keller brauche ich nicht. Ich kann ein kleines Gartenhaus nehmen. Warum soll ich alles im Haus unterbringen? Der Raum ist viel zu wertvoll. Dann nehme ich ein billiges Gartenhäuschen und stelle da alles rein, was ich sonst nicht brauche. Und so weiter. Das heißt, wir optimieren das. Und das Gefühl ist so, bei 30 Quadratmeter, sagen die alle, 45 Quadratmeter. Weil die Nutzungsmöglichkeit ist eine ganz andere. So, und das ist eben das grundsätzlich Schöne. Viele sagen in dem Alter dann auch, schön wäre der Garten nicht so viel Arbeit macht und das Haus auch nicht. Ganz entscheidend. So, was nur ein Irrglaube ist, ist der Fehler, den viele glauben, ich könnte mit dem Haus mobil sein. Das ist eine Fehlentwicklung, die, und da möchte ich euch gerade als angehende Journalistin gerne motivieren, da ein bisschen gegen anzugehen, weil es wird leider Gottes zu viel Unsinn erzählt, dass die Leute sagen, ich kann mit meinem Haus mobil sein. Kurz erklärt, warum das nicht geht. Ich brauche eine Baugenehmigung. Und wenn ich ein Haus abreißen und verlegen will, brauche ich eine Abrissverfügung oder eine Abrissanzeige. Ich darf ein Haus nicht einfach abreißen, nur weil es Räder hat. Beim nächsten Grundstück brauche ich wieder eine Baugenehmigung. Das heißt also, das Ganze ist mit der Verlegung nicht einfach so einfach. Und da kommt mein blöder Spruch, wer glaubt, mit einem Haus mobil sein zu können, ist wahrscheinlich eher auf der Flucht. So, das ist die grundsätzliche Schiene. Und bei Gewerblichen, und das ist die andere Seite wieder, ist das Interessante, dass es steuerrechtlich als bewegliches Wirtschaftsgut genutzt werden kann und dann anders steuerlich betrachtet wird als eine Immobilie. Das ist der Grund, weshalb sie klein sein müssen. Und die Urlaube, die so etwas mieten, sagen ganz einfach, es ist was Neues, es ist was Tolles. Und es ist ein kleines Haus mit Grundstück, wenn ich also dann, wenn es einen Zaun hat und ich mit dem Hund komme, kann ich morgens aufstehen, Tür auf, Hund raus, Frühstück machen. Und das ist das, was die Leute gerne wollen. Zurückgezogen, Ruhe, Entspannung, Erholung. Und dafür ist ein Tiny House perfekt.
Also habe ich es richtig verstanden, dass die Tiny Häuser ausschließlich auf Privatgrundstücken stehen dürfen? Also nur die, dass ich mein Tiny House nur da parken darf, wo mir auch das Grundstück gehört. Es ist jetzt nicht, dass ich es, irgendwo hinstellen darf. Und
also
dann,
wild aufstellen ist grundsätzlich verboten. Das ist die Schwierigkeit, das ist eben diese Missentwicklung, dass geglaubt wird, nur weil es Räder hat, kann ich machen, was ich will. Diese ganzen Fotos, die ihr seht, so am Waldesrand, im Wald oder am See, ist alles Fake, ist alles Quatsch, weil Wasserrandzonen, also Strandzonen, ist generell verboten, wegen Feuergefahr, ist im Wald verboten. Ich muss im sogenannten Innenbereich ein Grundstück haben. Das ist von entscheidender Bedeutung. Sonst ist es nicht möglich. Das ist grundsätzlich der Fall. Und ich brauche, wenn ich es dauerhaft bewohnen will, immer auch eine Baugenehmigung. Ganz, ganz wichtig.
Wie viele Häuser hast du denn im Groben schon nach Kreta gebracht?
Oh, das kann ich relativ genau sagen. Eins. Also das erste steht jetzt in Azogires, könnt ihr euch da ansehen, ist da geparkt und jetzt momentan wird es dann vorbereitet, das ist wohl jetzt Anfang September, kommt der Besitzer aus Freiburg, aus Baden-Württemberg und wird dann abgeklärt, wie es aufgebaut wird. Und die nächsten sind aber in Vorbereitung, sind schon bestellt und in der Produktion.
Und dann auch hier in der Umgebung oder überall
auf Kreta? Vorrangig hier Großraum Paleochora. Und erstmal Azogires. Dort stehen wir also mit einigen Grundstückseigentümern im Gespräch. Und dann kommen sicherlich noch andere Standorte dazu. Aber wir müssen ja mal prüfen, ob es da genug Fachleute gibt, die das Ganze herrichten können und auch das Grundstück betreiben können, auch für die Gäste und so weiter.
Also werden die Häuser eher für den Eigenzweck gekauft und dann vermietet? Oder wird es gekauft und dann selbst für den Eigen nutzen oder gekauft und dann vermietet an?
Die Grundentwicklung, wie man es in den Medien auch erlebt, ist tatsächlich, dass geglaubt wird, dass es dann für die eigene Nutzung der Fall ist. Bis irgendwann viele Leute erschreckend feststellen, dass sie auch noch ein Grundstück brauchen und das nicht mit Siemens Lufthaken an Wolke 7 aufhängen können. Jetzt werdet ihr mitgekriegt haben, dass ja auch die deutsche Bauwirtschaft brutal abgestürzt ist und unsere Bundesregierung ja alles tut, dass es noch schlimmer wird. So, und der Unterschied zwischen großen, kleinen und winzigen Häusern, was die Nachfrage von privaten Nutzern angeht, ist identisch. Auch der private Tiny House-Markt in Deutschland ist faktisch zusammengebrochen. Bestimmt so 70-80% weniger als noch vor 3 Jahren. Im Gegensatz dazu, die gewerbliche Nutzung ist explodiert. Und da gibt es enorme Entwicklungen momentan. Und die werden natürlich nur zur Fremdnutzung dann gebaut und gekauft.
Okay. Wollt ihr noch was fragen?
Ja, ich glaube, also mir ist noch nicht so ganz klar, wenn du sagst, es ist gewerblich.
Ja.
Also dann kannst du das mal in dem Beispiel von dem Freiburger erklären, der zum ersten Haus hat, warum ist es gewerblich?
Ah ja, so. Also, Also der Hintergrund ist der, ich habe grundsätzlich, wenn ich etwas vermieten will, als Ferienhaus, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder kaufe ich ein Haus und vermiete das, dann ist das steuerrechtlich Vermietung und Verpachtung. Und dann habe ich meine steuerlichen Absatzmöglichkeiten, grundsätzlich nach dem Motto, eine Immobilie ist werthaltig, also kann ich wenig steuerlich absetzen. Demgegenüber gibt es aber auch steuerliche Möglichkeiten für sogenannte bewegliche Wirtschaftsgüter. Ihr kennt das vielleicht dadurch, dass viele sagen, ich kaufe mir eine Photovoltaikanlage oder kaufe mich in so einem Photovoltaikanlagensystem ein, um Steuervorteile zu nutzen, weil eine Photovoltaikanlage als bewegliches Wirtschaftsgut gilt. Noch viel deutlicher gilt das natürlich für ein Tiny House, das straßenzugelassen ist, sondern einen Kfz-Brief hat und dadurch ein Fahrzeug ist. Und hier sind extreme Unterschiede in der steuerlichen Vorteilung. Das heißt, egal ob jetzt der Unternehmer sagt, ich kaufe mir ein straßenzugelassenes Tiny House, versteuere es als bewegliches Wirtschaftsgut und vermiete es als Ferienhaus, oder der Angestellte sagt, ich gehe zum Steuerberater, hole mir eine zweite Steuernummer für ein kleines Gewerbe und kaufe für dieses Gewerbe das Tiny House. Der große Vorteil bei der ganzen Geschichte ist, und jetzt geht es in jedermanns Haushalt hinein, ist, wenn ich es privat kaufe, das kennt ihr, wenn ihr ein Auto kaufen wollt, geht er zum Händler hin und dann hat er zwei Preise, brutto und netto. Für den Endverbraucher, für den Unselbstständigen gilt immer der Endverbraucherpreis und der ist inklusive Mehrwertsteuer. Die sind 19%, die auf die Preise aufgeschlagen werden. Der Gewerbetreibende bezahlt ja nur den Nettopreis. Der zahlt zwar die Mehrwertsteuer, kriegt sie aber wieder zurück. Und deswegen frage ich auch meine Kunden, wenn die zum Beispiel sagen, da kommt ein 60-jähriges Pärchen und sagt, wir haben noch ein paar Jahre bis zur Rente, wir wollen gerne ein Ferienhaus haben, das wollen wir ein paar Jahre vermieten und selber einziehen. Dann frage ich sie immer, möchtet ihr das privat oder gewerblich kaufen? Dann sagen sie, ich bin noch Angestellter. Sag ich, das ändert daran nicht, so kannst du gewerblich machen. Und dann zeige ich denen das auf und sage, schau mal, das ist der Unterschied, das nennt man Vorsteuerabzugsberechtigung, weil ich darf, wenn ich was kaufe gewerblich, kriege ich die Steuer wieder. Wenn ich das vermiete, muss ich natürlich auch die Mehrwertsteuer berechnen, aber das gilt auch für die Einrichtung. Töpfe, Pfannen, Porzellan, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, alles wird mit Vorsteuerabzug berechnet. Um das aber zu verinnerlichen, empfehle ich jedem Angestellten beim nächsten Einkauf, Supermarkt, Baumarkt, auch im Möbelhaus, einfach mal nachzurechnen, was der Händler oder Hersteller bekommt und was ich als Unselbstständiger zu bezahlen habe. Ich als Volkswirt sage immer ganz deutlich, die Mehrwertsteuer wird ja bezahlt von dem Gehalt, das schon mal versteuert wurde. Also ich muss ein Bruttogehalt verdienen, um ein Nettogehalt zu bekommen und dann nochmal Steuern zu bezahlen. Das ist unseriös. Es sei denn, der Staat sagt, ich bin immer seriös. Es ist eine Doppelbesteuerung. Und wenn ihr das ausrechnet, was müsst ihr an Bruttogehalt verdienen, um dann ein Produkt zu kaufen, dann ist die Steuer so gigantisch, dass jeder wahnsinnig wird, wenn er das einmal hochrechnet, was der Staat abkassiert. Und da ist dann die Frage, kaufe ich es privat, nach allgemeiner Denke oder gewerblich?
Aber ich könnte jetzt schon quasi sagen, ich kaufe das. Sage ich, kaufe das gewerblich und ziehe trotzdem selber ein und vermiete das nicht.
Oder nein, das geht nicht. Nein, das ist ja keine gewerbliche Vermietung oder Fremdvermietung, sondern da heißt es ganz knallhart, also das ist ja wie der Endverbraucher. Ja? Wenn du es als Endverbraucher nutzen willst, zahlst du eben immer schön brav die ganzen Steuern. Wenn du es gewerblich vermieten willst, du hast zwar steuerrechtlich durchaus die Möglichkeit, es zum Teil privat zu nutzen, wo ich aber ausdrücklich sage, Vorsicht, das Finanzamt ist ja nicht dein Freund, das ist dein Freund und Helfer, aber nur beim Helfen des Geldwegbringens. Und insofern bitte knallhart trennen, private Nutzung, gewerbliche Nutzung, nicht vermischen, es kann immer Ärger geben.
Ich glaube, das war's schon.
So, das war das Interview Nummer 2, das eigentlich Nummer 1 war, weil es vorher aufgenommen worden ist. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen das Gefühl bekommen, was da unten auf Kreta los ist. Wenn es euch jetzt unter den Fingernägel brennen sollte und ihr sagt, Menschenskind, ich möchte doch ein wenig mehr über Kreta erleben. Ich bin im Oktober, und zwar ab Mitte Oktober, wieder in Paleochora und ihr könnt mitkommen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr einfach nur zum Sondieren und Kennenlernen vorbeikommen wollt, dann reichen natürlich auch 2 oder 3 Übernachtungen. Ihr könnt Kreta von vielen deutschen Flughäfen München, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Berlin, natürlich auch Hamburg erreichen. Kreta verfügt über 2 Flughäfen in Heraklion, in der Hauptstadt Kretas, und im Nordwesten in Chania. Letzterer ist der gemütlichere, auch kleinere Flughafen und sehr viel angenehmere, über den ich gerne fliege. Von dort aus geht es mit dem Mietwagen ca. 80-90 Minuten in den Südwesten in Richtung Paleochora. Das ist dann so weit vom nächsten Flughafen entfernt, dass es die Pauschaltouristen, die einfach nur Rummel haben wollen, nicht mehr interessiert. Da wollen die in der Regel nicht hin. Das ist dann genau das, was die Marie im Interview erwähnte, dass sie eigentlich überrascht ist, dass es hier alles anders ist. Hier ist es natürlicher, hier erlebt ihr das Kretische und das ist einfach eine ganz andere Kultur als der Rummel im Norden. Wer jetzt Interesse hat, mitzukommen, vielleicht über 2-3 Nächte vorbeizukommen, dem habe ich in den Shownotes einen Link hinterlegt, das heißt in Kurzform tiny-house-kreta.de, wo ihr mehr erfahren könnt. Ich denke, ich muss jetzt nicht extra erwähnen, dass für diejenigen, die gewerblich ein Projekt planen, diese Reise natürlich auch eine geschäftliche ist, die steuerlich abgesetzt werden kann. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja bei einem der nächsten Tiny House Kreta Meetings direkt auf der Insel. So, und wer mehr von und über und mit meinem Podcast hören möchte, der möge bitte in der Podcast-App auf den Knopf Folgen drücken, damit er regelmäßig die Info bekommt, wann ich die nächste Folge hochlade. Und für diejenigen, die es gerne in ihrem Kalender notieren wollen, alle 14 Tage montags 8 Uhr pünktlich kommt seit fast 3 Jahren jedes Mal eine neue Folge online. So, das soll es dann für diese Folge wieder gewesen sein. Ich drücke euch alle Daumen. Vielleicht träumt ihr ein wenig von dieser wunderschönen Insel Kreta. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich euer Peter Petersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.